Eins, wunderbar. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin froh, dass Gott einfach so große Dinge tut. Also es war ja schon quasi eine Predigt, der Lobpreis. Da braucht man eigentlich gar nicht mehr hingehen, weil wir haben alles Wichtige eigentlich aus der Bibel wirklich gesungen. Und ich möchte unserem Vater im Himmel nochmal dafür danken. Ja, Vater, ich möchte dir verdanken dafür, dass du so einzigartig bist, dass du einen Weg für uns gehabt hast, dass du heute noch Menschen retten willst, Vater. Und wir haben gerade gesungen, dass dein Wille geschehen soll, wie im Himmel, so auch hier auf dieser Erde, Herr. Und wir bitten dich, dass dein Wille geschieht, nämlich dass Menschen verändert werden, erreicht werden durch deine Liebe, durch dein wunderbares Wort. Danke, Vater, dass du Menschen befähigst, ja, anderen Menschen von dir zu erzählen. Ich danke dir, Vater, für deinen unendlichen Segen, den du für uns hast, für einen jeden Einzelnen. Amen. Ja, wir können mal anfangen. Erste Folie. Anders auch. Wunderbar. Ich möchte mit euch einen kleinen Ausflug machen, und zwar ganz an den Anfang der Bibel, mitten hinein in die Schöpfungsgeschichte. Sicherlich bei vielen, die Gott nicht kennen oder die nicht Christ sind, umstritten. Auch manche Christen haben da so ihre Schwierigkeiten mit. Aber ich gehe einfach davon aus, dass Gott Himmel und Erde gemacht hat und auch alles, was da drauf ist, auf dieser Erde. Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht unbedingt begreife, wie das mit dem All zusammenpasst, was Menschen vielleicht herausgefunden haben oder glauben herausgefunden zu haben. Ich glaube, dass Gott Himmel und Erde gemacht hat. Ich bräuchte keinen Gott, der das nicht schafft. Und neben all dem, was Gott geschaffen hat, hat er eben auch Adam, den ersten Menschen, gemacht und kurz darauf auch seine Frau Eva. Und der Platz, in dem die beiden da lebten, der war so richtig, richtig cool. Also ich glaube, das war das Beste, was man sich vorstellen kann. Es war einfach das Paradies, und nicht umsonst sagt man heute paradiesische Zustände. Der Platz, den Gott gemacht hat für Adam und Eva, der Garten Eden, einzigartig. Und doch hatte dieser Garten Eden so ein winzig kleines Problem für Adam und Eva. Ja, Gott hat gesagt, alles ist für euch, nur dieses eine, dieser Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, da lasst mal die Finger von. Und ich glaube, wir kennen das, ja, wir können wahnsinnig viel haben, und doch ist es das so, das eine, was wir nicht sollen, das ist so besonders spannend. Ich glaube, Kinder kennen das besonders gut, und wir erinnern uns wahrscheinlich auch an unsere Kindheit und Jugend zurück. Ja, alles, was man hatte, war toll, viel Spielzeug vielleicht, aber das, was der Nachbarjunge hatte, war besser. Ja, und auch heute geht uns das noch so, wir haben ein schönes Auto, uns geht's gut, wir haben eine Wohnung, wir haben zu essen, wir haben vielleicht schöne Anziehsachen, aber das, was der Nachbar hat, das ist so der Kick. Die Kirschen aus Nachbarsgarten. Und ich lese mal mit euch die Geschichte, und da heißt es dann im 1. Mose 2, Vers 15, Gott der Herr brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Also auch da mal ganz kurz eingefügt, im Paradies heißt es nicht, dass wir faul in der Ecke liegen. Ja, Gott hat den Menschen zur Arbeit berufen. Dann schärfte er ihm ein, von allen Bäumen im Garten darfst du essen. Nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Und dann heißt es weiter in Kapitel 3, die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Und dann etwas später, Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an. Der sah so schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend, und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf, und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott, der Herr, rief, was hast du getan? Was hast du getan? Ich weiß, die Bibelkinder gucken schon ganz irritiert. Ja? Ich mag schon, der eine oder andere kennt den Text. Welche Bibelübersetzung verwendet der Stefan, fragt ihr euch vielleicht gerade. Aber ich möchte den Satz einfach mal so stehen lassen. Was hast du getan? Ich kläre das gleich auf. Adam war total betroffen. Adam hat erkannt, ich habe den totalen Mist gemacht. Ja, Gott hat doch gesagt, ich darf das nicht. Und dann versucht er sich natürlich erstmal rauszureden. Ja, du weißt du, Gott, eigentlich kann ich ja gar nichts dafür. Ne? Also hier die Eva, die du mir gegeben hast. Ja, du, ne? Du hast sie mir gegeben und die Eva hat mich verführt. Und Gott spricht dann die Eva an und auch die Eva ist natürlich sich überhaupt keiner Schuld bewusst. Natürlich ist sie das, aber sie sagt es nicht und auch sie schiebt die Schuld ab auf die Schlange. Die Schlange übrigens muss seitdem auf den Bauch kriechen. Ist ganz interessant, wir lesen in der Bibel, dass sie Beine hatte. Und da kann ich dann nur sagen, apropos auf den Bauch kriechen, wer das mal nachverfolgen will, Wissenschaftler haben entdeckt, dass Schlangen tatsächlich früher Beine hatten. Und dass manche Arten sogar heute im Embryonalstadium, also wenn die in dem Ei drin sind, sogar tatsächlich noch Ansätze von Beinen haben, die sich dann zurückbilden. Gut, nun erklären Wissenschaftler das natürlich ganz anders, warum die Beine dann doch nicht zum Tragen kommen, obwohl die Gene dafür da sind. Aber ich finde eben so mega interessant, dass die Bibel und das erste Buch Mose ist so ungefähr 3000 Jahre alt, also 2000 Jahre vor Christus, wusste, dass die Schlange Beine gehabt hat. Und ich bin mir sicher, dass man nicht die Möglichkeiten gehabt hat, die DNA der Schlange zu untersuchen, um festzustellen, dass sie Anlagen für Beine hat. Nun mag man sich fragen, wie das da reinkommt. Ich glaube jedenfalls, dass wenn der allmächtige Gott der Himmel und Erde gemacht hat und uns das sagt, dass die Schlange dazu verdammt ist, keine Beine mehr zu haben, dass das wahr ist. Und das, was die Wissenschaft feststellt, so wie Thomas Alva Edison mal sagte, wir Wissenschaftler entdecken nur das, was Gott gemacht hat. Ja, und so manch einer stellt sich vielleicht auch die Frage, warum hat Gott denn überhaupt diesen Baum der Erkenntnis gemacht? Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich die Frage schon gehört habe. Warum hat Gott den Baum der Erkenntnis gemacht? Warum stellt er diesen einen blöden Baum in den Garten hinein? Und warum dürfen Adam und Eva von diesem Baum nicht essen? Vielleicht habt ihr euch die Frage auch schon mal gestellt. Wenn Gott doch allmächtig ist, hätte er doch wissen müssen, dass Adam und Eva davon essen würden. Und glaubt mir, Gott wusste es, weil er ja die Zukunft kennt. Also warum dieser eine blöde Baum in dem Garten? Und könnte man nicht sogar vielleicht denken, ist ja eigentlich richtig fies von Gott, oder? Das ist doch richtig übel, wie er Adam und Eva mitspielt und denen diesen Baum dahin stellt, sagt, esst nicht davon und dann da sitzt und denkt, die essen sowieso davon. Und dann schmeiße ich sie aus dem Garten raus. Vielleicht ist das ja auch genau das, was du über Gott denkst. Ja? Eigentlich ist Gott so ein alter Herr, der da oben sitzt, sich seinen Spaß daraus macht, Gesetze aufzustellen und sich dann darüber freut, wenn die Menschen sie brechen und er sie bestrafen kann. Vielleicht ist das der Gott, den du in deinem Leben dir vorgestellt hast oder erlebt hast. Ja, unsinnige Regeln aufstellen, die können wir nicht einhalten. Und dann wird er fragt er wie ein Polizist, was hast du getan? Ich glaube jedenfalls, dass es keine einfache Antwort auf diese Frage gibt, weil Gott einfach zu groß ist, auch in seinen Gedanken, dass wir sie wirklich alle verstehen können. Aber ich glaube, dass dieser eine Baum, dass es eine Antwort darauf gibt, warum dieser eine Baum da stand, von dem sie nicht essen sollten. Ich glaube, dass der Baum die einzige Möglichkeit war, wo Adam und Eva Gott wirklich zeigen konnten, dass sie ihn lieben. Sie hatten ja alles. Worin zeigt sich denn Liebe? Liebe hat ein ganz besonderes Merkmal. Das besondere Merkmal in der Liebe ist, dass sie immer freiwillig ist. Also, wir entscheiden uns, jemanden zu lieben oder ihn nicht zu lieben. Das klingt vielleicht blöd, aber es ist tatsächlich so. Liebe hat überhaupt nichts mit Gefühlsduselei zu tun. Liebe ist eine Entscheidung, jemanden zu lieben. Sonst würde Jesus nicht sagen, liebet eure Feinde. Wie soll ich mein Gefühl befehlen? Ja, Liebe, es ist eine Entscheidung. Und die Entscheidung, jemanden zu lieben, die trifft man sogar immer wieder neu. Das reicht nicht, die einmal im Leben zu treffen. Und ich glaube, die, die unter euch sind, die schon lange verheiratet sind, die wissen das. Ja, bei uns sind es jetzt fast 30 Jahre. Man trifft diese Entscheidung immer wieder neu. Ja, ich will meinen Partner lieben. Und auch Gott zeigt in dieser Geschichte ganz klar seine Liebe. Und zwar in der Reaktion auf das Fehlverhalten von Adam und Eva. Gott ist definitiv nicht der Weltenpolizist, der darauf wartet, dass jemand endlich hinfällt und er dann wieder fragen kann, was hast du getan? Nein, Gott fragt, Adam, wo bist du? So, jetzt sind auch die Bibelkundigen wieder eingefangen. Ja, das ist die richtige Übersetzung. Und ich finde, dass das ganz anders klingt. Da ist nicht mehr dieser Vorwurf drin, was hast du getan, sondern es ist Gottes Schrei nach Liebe. Es ist Gottes Schrei nach Adam, nach Gemeinschaft mit dem Menschen. Gott sucht die Nähe des Menschen und Gott möchte den Menschen in seiner Gegenwart haben. Adam, wo bist du? Und genau dazu hat Gott den Menschen geschaffen, nämlich Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das mag ja egoistisch klingen, aber Gott wollte einfach jemanden haben, der ihn liebt, der das frei entscheiden kann. Gott wollte Liebe und Gegenliebe. Und sein liebevoller Ruf, Adam, wo bist du, schallt heute noch durch die Welt. Adam heißt der Mensch. Mensch, wo bist du? Ich liebe dich doch. Gott liebt dich. Ist das ein cooles Wort? Gott liebt dich. Und ich wiederhole es nochmal, weil es einfach so stark ist. Gott liebt dich. Und Gott ruft nach dir. Und auch in dieser Geschichte, die so tragisch ja eigentlich ist, weil die beiden gefallen sind und haben jetzt eine Strafe zu erwarten, möchte ich den Text einfach nochmal weiterlesen. 1. Mose 2, Vers 21. Gott, der Herr, machte für die beiden Kleider aus Fell und legte sie ihnen an. Dann sagte er, nun ist der Mensch geworden wie wir, weil er Gut und Böse erkennen kann. Übrigens, wie wir heißt nicht, dass Gott ein bisschen größenwahnsinnig ist, so wie die Kaiser in der früheren Zeit, die wir, ne, das Pluralis Majestatis, sondern wir, weil Gott Gemeinschaft hat mit seinem Sohn und dem Heiligen Geist und doch eins ist. Nur so am Rande. Nun ist der Mensch geworden wie wir, weil er Gut und Böse erkennen kann. Auf keinen Fall darf er noch einmal zugreifen und auch noch von dem Baum essen, dessen Frucht Leben schenkt. Sonst lebt er ewig. Besondere Tragik der Geschichte, hätten sie in umgekehrter Reihenfolge gegessen, wäre es anders ausgegangen für die Menschen. Und trotz aller Konsequenz, die Gott auch an den Tag legt, weil er Adam und Eva bestraft, so wie angekündigt hat, kümmert er sich um sie und kleidet sie ein. Das ist für mich ein Zeichen von echter Liebe. Ja, Eltern, die mit ihren Kindern schimpfen, ihre Kinder bestrafen, wissen, dass das Schlimmste für uns Eltern, schlimmer als für die Kinder. Ja, und doch lieben wir sie von ganzem Herzen. Vorher waren Adam und Eva nackt und nachdem sie von dem Baum gegessen hatten, wussten sie es und schämten sich dafür. Aber Gott bedeckt ihre Scham mit der Fellkleidung. Das finde ich stark, solch ein Gott. Und vielleicht denkt aber auch jetzt der eine noch, naja, okay. Aber ich würde eigentlich ja von Gott erwarten, dass er jetzt mal so richtig mit der Faust auf den Tisch haut und sagt, ach, habe ich gewusst, jetzt aber. Ich habe euch gesagt. Und vielleicht denkt er, Gott ist ein Waschlappen. Ja, Gott macht dann vor lauter Liebe doch seine Androhungen gar nicht wahr. Und wahrscheinlich wird es am Ende der Zeit auch noch so sein, dass Gott auch alle in den Himmel lässt. Es gibt Pastoren, die das verkündigen. Allversöhnung. Wer das denkt, ist herzlich eingeladen, mit mir noch einmal in den Text zu schauen. Und da heißt es, sobald du davon isst, das hat Gott angedroht, sobald du davon isst, musst du sterben. Moment, Adam und Eva lebten noch. Hat Gott das doch nicht wahr gemacht? Nun müssen Adam und Eva den Garten Eden verlassen, damit sie nicht noch vom Baum des Lebens essen können, der sie ewig leben lassen würde. Gott wusste, dass die wahrscheinlich als nächstes mal an den Baum gehen und naschen. Ja, das ging jetzt nicht mehr, weil sie nicht mehr im Garten waren. Also können sie nicht ewig leben. Auf keinen Fall darf er noch einmal zugreifen und auch noch von dem Baum essen, dessen Frucht Leben schenkt, sonst lebt er ewig. Und dadurch, dass der Mensch jetzt keine Chance mehr hatte, ewig zu leben, ist er dem Tode preisgegeben. Und das, was Gott angedroht hat, ist wahr geworden. Wenn du von der Frucht isst, musst du sterben. Nicht sofort. Gottes Zeit geht ein bisschen anders, Gottes Uhr. Und der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief in Kapitel 6, 23, schreibt er das folgendermaßen: Der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Lohn ist immer das, was wir verdient haben. Ja, wer von uns arbeiten geht, kriegt am Monatsende kriegt er irgendwie einen Gehaltscheck oder früher das Geld bar oder heute kriegt das überwiesen. Das ist unser Lohn dafür, was wir getan haben. Unser Verdienst. Der Lohn ist der Sünde. Der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Der Mensch hat wegen seiner Sünde den Tod verdient. Und dabei spielt es jetzt überhaupt keine Rolle, ob diese Sünde in unseren Augen eher groß, sagen wir mal, ein Mord, ja, oder eher klein ist, sagen wir mal, eine winzige Notlüge. Naja, warum lügen wir, wenn wir nicht in Not sind? Ja, also eine Lüge. In Gottes Gegenwart kann kein Mensch existieren, der gesündigt hat. Um das zu verstehen, müssen wir uns das vorstellen, das Ganze ist eine binäre Geschichte. Ja, die Wissenschaftler und binär, ne, das binäre Zahlensystem hat zwei Zeichen, 1 und 0, an und aus, wie ein Lichtschalter. Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. Dazwischen gibt es nicht, es gibt kein Licht halb an. Und so ist das eben wie bei diesem Lichtschalter, ohne Sünde und bei Gott oder mit Sünde und ohne Gott. Ganz einfach. Binäres System. Mit Sünde, ohne Gott, ohne Sünde, mit Gott. Jetzt ist das allerdings eine sehr frustrierende Situation, denn die Frage mal so an euch alle, wer von euch hat noch nie gesündigt, der darf jetzt aufstehen, alle anderen werden ihm applaudieren. Ich bin zwar etwas geblendet hier, aber ich sehe keinen aufstehen. Okay, also was machen wir mit dem ganzen Ding? Und dann bin ich so wahnsinnig dankbar, dass der Vers, den wir gerade eben gelesen haben, noch nicht aufhört. Ich will lesen noch mal ganz. Der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. Glück gehabt. Halleluja, oder? Halleluja. Gott schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. Gott aber, der Gegensatz. Ja, das ist nicht mehr der Satz, der über unserem Leben stehen muss, der Sünde, Lohn ist der Tod, sondern Gott kann trotzdem und Gott will trotzdem. Und das ist dann wieder genauso wie damals, weil viele sagen ja auch, oh, der Gott im Alten Testament ist ein anderer als der im Neuen Testament. Das ist genauso wie damals im Paradies. Gott muss die Strafe verhängen und auch wir werden wahrscheinlich alle irgendwann mal körperlich sterben. Gott muss die Strafe verhängen. Aber Gott verstößt den Menschen nicht aus seiner direkten Gegenwart. Er hat die Chance, dahin zu kommen. Gott wollte nicht, dass der Adam nicht mehr mit ihm redet. Nur es ging halt nicht mehr so bequem wie vorher, als sie so nebeneinander durch den Garten gegangen sind. Und so wie Adam letztlich nicht aus Gottes Gegenwart verstoßen worden ist, aus dieser Möglichkeit, ihn zu erreichen, so verstößt auch Gott uns nicht, wenn wir gesündigt haben. Wir dürfen wieder in seine Gegenwart kommen. In die Gegenwart dieses Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat. Aber das ist nicht so einfach umsonst. Ich habe oft schon gehört, ah, ihr Christen, ihr habt ja eine billige Gnade. Ja? Der Koran sagt, oh, du musst im Heiligen Krieg sterben. Das ist ein blödes Ende. Ich möchte es nicht unbedingt. Ja? Andere Religionen fordern von den Gläubigen dieses und jenes und das, um in den Himmel zu kommen. Da gibt es auch Christen, die das sehr gut können, ja, die glauben, ich muss das und das und das alles tun und dann gefalle ich Gott. Es ist nicht so einfach, nicht umsonst, es ist nicht mal eben, es ist keine billige Gnade. Ja, diese Gnade hat Gott nämlich eine ganze Menge gekostet. Es hat Gott eine Menge gekostet, uns dieses Geschenk zu machen. Und das, was es ihn gekostet hat, ist seinen einzigen Sohn Jesus Christus zu opfern. Wer Kinder von euch hat, werdet ihr bereit, für irgendeine Sache eure Kinder zu opfern? Oder euer eigenes Leben, wie Jesus es tat? Es ist keine billige Gnade, die es gibt. Es ist eine Gnade, die hat das Teuerste gekostet, was es je gegeben hat, das Blut des lebendigen Gottes, Jesus Christus. Das heißt, wenn du für dich, das heißt, dieses, was Gott da getan hat, diesen Thronpreis zu zahlen, hat er getan, weil er dich und mich und die Menschen so sehr liebt. Den einzigen Sohn hat er hergegeben. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Das sagt uns die Bibel in Johannes 3, Vers 16. Wenn du jetzt für dich ganz persönlich annimmst, dass Jesus am Kreuz von Golgatha für deine Sünden gestorben ist, dann hast du diesen freien Weg. Dann kannst du wieder in die Gegenwart Gottes hineinkommen und du darfst in seiner Gegenwart leben und er lebt in dir. Weißt du, du musst nirgendwo hingehen. Nein, du musst nicht mal in eine Kirche oder in eine Gemeinde gehen, um in Gottes Nähe zu sein. Das heißt aber nicht, oh, ich brauche keine Kirche, ich bin ja auch hier. Warum bin ich hier? Weil ich weiß, dass hier Menschen sind, die Jesus auch lieben. Weil ich weiß, dass Jesus Gemeinde möchte. Aber nicht, damit ich gerettet werde, sondern damit ich Gemeinschaft habe, damit ich gestärkt werde, damit ich zugerüstet werde und alles. Gott hat einen wunderbaren Plan für uns. Und wer Jesus in seinem Leben hat, der hat Gott bei sich, egal wo er ist. In direkter Gegenwart, so wie damals Adam im Paradies, wenn Gott abends durch den Garten ging. Und das gilt von heute an bis in alle Ewigkeit. Es ist ewiges Leben. Und so möchte im Grunde auch Gott dir heute diese Frage stellen. Diese Frage, die auch Adam gestellt hat. Die Frage, die Gottes Suchen nach dem Menschen ausdrückt. Die ausdrückt, wie sehr Gott dich liebt. Die Frage, wo bist du? Wo bist du? Die Frage hat Gott dem Adam gestellt, obwohl der gesündigt hat. Als würde Gott nicht wissen, wo der Adam ist. Ja? Er hat sie ihm gestellt, um ihm zu sagen, ich suche dich. Und Gott stellt auch dir heute diese Frage, wo bist du? Wo bist du? Und wenn Gott dir diese Frage heute stellt, dann kann auch keine Sünde in deinem Leben verhindern, dass Gottes Liebe zu dir durchdringen kann. Keine Sünde. Keine Sünde, die in der Vergangenheit begangen worden ist. Keine Sünde, die du vielleicht heute Morgen begangen hast oder vielleicht jetzt gerade in Gedanken. Und auch keine Sünde der Zukunft. Gottes Liebe, und das haben wir auch gesungen, hat in Jesus Christus den Tod und die Sünde bezwungen und überwunden. Die Sünde, die Macht der Sünde ist besiegt. Und doch gibt es etwas, was das verhindern kann. Das klingt erstaunlich. Aber es gibt etwas, was verhindern kann, dass diese unendliche Macht Gottes in deinem Leben wirksam wird. Und das ist dein freier Wille. Weil das ist die einfache Geschichte. Du stehst vor Gericht, der Richter sagt, 1 Million Strafe. Und du stehst da, habe ich nicht. Die Tür geht auf, jemand kommt rein. Was habe ich da gehört? 1 Million Strafe? Michael, du brauchst gerade Geld, ich habe 1 Million für dich. Und Michael, ach sag, lass mal, ich habe die zwar nicht, aber ich gehe lieber in den Knast. Es ist unsere freie Entscheidung, ob wir dieses Geschenk Gottes annehmen. Unsere freie Entscheidung, ewiges Leben in Gemeinschaft mit Jesus Christus zu haben, so wie Gott uns das anbietet. Und wenn du vielleicht heute Morgen hier sitzt und hast dieses ewige Leben nicht und denkst, Mensch, das ist eine ganz blöde Situation so mit dem Tod am Ende vom Leben und diesem ewigen Tod dahinter, das möchte ich nicht. Ich möchte auf die Suche, auf dieses Rufen, auf die Frage von Gott antworten und sagen, Gott, hier bin ich. Siehst du mich? Ich möchte Gemeinschaft mit dir. Dann darfst du das gerne tun, dann solltest du das heute tun. Und gerne darfst du auch nach dem Gottesdienst nach vorne gehen. Gerne betet da auch jemand mit dir. Vor allen Dingen die Leute, die so Namensschilder tragen, da kannst du jeden von ansprechen oder nachher hier nach vorne kommen. Aber diese Frage, die Gott gestellt hat, stellt er eben nicht nur denen, die weit weg sind von ihm, sondern die Frage stellt er auch denen, die in Jesus leben und mit Jesus, die ewiges Leben haben. Und immer wieder fragt Gott, wo bist du? Und ich erwische mich oft dabei, dass Gott nach mir fragt, Stefan, wo bist du? Und ich stelle dann fest, dass ich irgendwo im Alltag wieder verschwunden bin, ja, in den Sorgen, Nöten, in der Arbeit und was auch immer. Wo bist du? Warum Gott diese Frage stellt? Na, ganz einfach, weil er deine Nähe sucht. Weil Gott einfach Gemeinschaft mit dir haben will. Gott ist glücklich, wenn er Gemeinschaft mit dir hat. Und es ist ein großartiger Gott und ich glaube, das ist einfach eine super Gelegenheit, wenn wir heute auch ja, die Entscheidung treffen, wieder eine engere Beziehung zu ihm aufnehmen. Gott jedenfalls steht bereit. Gott wartet. Wo bist du? Ich finde es schön, wenn wir nochmal das Lied singen können, was wir eben gesungen haben, kein Ort, wo ich lieber wäre. Weil der Ort, der beste Ort, wo wir sein können, ist der, wo Gott gerufen hat, wo bist du? Und da möchte ich gerne sein und ich wünsche mir einfach, dass das wirklich etwas ist, was wir alle von ganzem Herzen sagen. Gott, hier bin ich. Amen.